Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute stellen wir Ihnen den Wallfahrtsort Werl vor und zu Gast ist bei uns Domkapitular und Wallfahrtsleiter Dr. Gerhard Best. In einer Reihe stellen wir Ihnen Wallfahrtsorte in Deutschland vor. Heute schauen wir auf den Marienwallfahrtsort Werl im Erzbistum Paderborn in Nordrhein-Westfalen. Werl liegt am Rand des Sauerlandes und des Ruhrgebietes, ca. 35 Kilometer östlich von Dortmund. Abgesehen von der Corona-Pandemie-Zeit kommen rund 100.000 Wallfahrer jährlich nach Werl. Damit ist Werl nach Kevela und Altötting einer der bedeutendsten Marienwallfahrtsorte in Deutschland. Das Gnadenbild stellt Maria als Trösterin der Betrübten dar. Seit mehr als 360 Jahren pilgern Menschen zur Mutter Gottes nach Werl. Viele Menschen bezeugen, dass sie Bestärkung im Glauben, Hilfe und Gebetserhörung erhalten haben. Heute werden wir mehr über den Wallfahrtsort erfahren und ich freue mich, dass dazu Wallfahrtsleiter Pastor Dr. Best bei uns zu Gast ist. Er ist zugeschaltet. Grüß Gott, herzlich willkommen, Herr Pastor Best.
Grüß Gott, liebe Frau Kuhl, liebe Hörerinnen und Hörer, auch jetzt in ganz Deutschland und wie ich auch mich mit Freude gehört habe in Südtirol. Ich freue mich sehr, dass ich heute denen, die Werl schon kennen, aber auch denen, die von Werl vielleicht noch nie etwas gehört haben, unseren schönen westfälischen Marienwallfahrtsort etwas näher bringen darf. Ich bin hier jetzt seit anderthalb Jahren neuer Wallfahrtsleiter, nachdem die Franziskaner und die Kapuziner jahrhundertelang hier gewirkt haben. Und ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben, jetzt in Radio Horeb zu Werl etwas zu sagen.
Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, seit September 2019 sind Sie Wallfahrtsleiter. Das heißt, Sie haben gleich die ganze Corona-Pandemie erlebt, ein bisschen anderes Wallfahrtsjahr als zu üblichen Zeiten. Aber trotzdem, es kommen ja viele Einzelpilger trotzdem zu Ihnen. Eine Frage mal vorweg. Wie haben Sie persönlich denn eine Beziehung zur Gottesmutter Maria gefunden?
Also Maria spielt für mich in meinem Glauben eine große Rolle. Als Christ und als Priester ist mir natürlich zunächst die biblische Maria vor Augen. Diese junge Frau aus Nazareth, wie sie besonders Lukas beschreibt, mit ihrem tiefen Vertrauen zu Gott, mit einem eigentlich unvorstellbaren Glauben, mit ihrer Hilfsbereitschaft, als sie hört, dass ihre Verwandte Elisabeth auch schwanger ist, bricht sie auf und besucht sie und auch mit ihrem gesellschaftskritischen Gedankengut. Das Magnificat, das sie singt, ist ja nicht irgendein Lied. Das ist ein Lied, in dem sie Gott preist, der die Mächtigen vom Thron stürzt und die Kleinen, die Geringen, sie erhöht. Und so habe ich einmal natürlich zu Maria, wie sie uns die Heilige Schrift überliefert, ein gutes Verhältnis, auch Johannes, wie er sie schildert, die Frau, die einen Blick hat für die Sorgen anderer auf der Hochzeit zu Kana, die mitleidet, die unter dem Kreuz steht. All das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Aber meine persönliche Verbundenheit mit Maria hat noch einen tieferen Grund, nämlich den, dass all das, was Lukas, was Johannes berichten, ja eben nicht der Vergangenheit angehört, sondern dass das aktuelle Wirklichkeit ist, dass Maria wirkt und hilft, dass das heute erfahrbar ist. Das kann ich ja gerade als jemand, der die Freude hat, an einem Marienwallfahrtsort tätig sein, immer wieder selbst erfahren und bezeugen. Und ich möchte Ihnen auch etwas sagen aus meinem Studium in Paderborn. Über 40 Jahre ist das jetzt schon her. Da stellten wir einmal, wir Studenten, unserem damaligen Professor für Philosophiegeschichte, Professor Langemeier, die Frage, was ist im katholischen Glauben unverzichtbar? Und es hat uns sehr überrascht, dass von ihm eine Antwort kam, mit der wir eigentlich nicht gerechnet haben. Er sagte, im katholischen Glauben unverzichtbar ist die Marienfrömmigkeit. Und sofort kam von ihm auch seine Begründung, denn er sagte, Sie bewahrt uns das Mütterliche, das Emotionale, das Gefühlhafte in unserem Glauben und in unserer Kirche. Das ist mir persönlich sehr sympathisch. Das kann ich gut nachvollziehen. Und ähnlich hat es auch einmal der frühere Erzbischof von Paderborn, Lorenz Kardinal Jäger, formuliert, als er von Werl sprach, von dem wunderschönen Marienwallfahrtsort, an dem ich tätig sein darf. Er hat damals formuliert, Paderborn sei der Verstand seines Bistums, aber Werl sei das Herz. Ein wunderschönes Bild. Und gern möchte ich das noch etwas deutlicher machen mit den beiden überlieferten Namen unseres Gnadenbildes. Den ersten haben Sie, liebe Frau Kuhl, ja eben schon in der Moderation gesagt, Trösterin der Betrübten. So wird Maria hier in Werl genannt, so wird sie hier verehrt, also mit demselben Namen wie in Kevela und in Luxemburg. Trost will sie den Menschen schenken, die hierher kommen. Und Trost, das ist etwas anderes als Probleme, Herausforderungen einfach nur hinwegzunehmen. Maria sagt nicht, das ist alles nicht schlimm. Maria schenkt Trost, der tiefer geht. Es ist eine Anteilnahme, es ist ein Mittragen am Schweren des Lebens. Maria deutet auf ihren Sohn Jesus Christus, der Gottesknecht, wie ihn Jesaja beschreibt, der in Not und Leid ja nicht einfach davongelaufen ist, sondern in seinem Leben Not und Leid getragen hat und durch seine Auferstehung verklärt hat. Das erfahre ich hier in Werl selbst. Das verspüre ich, wenn Menschen hierher kommen, in den vielen kleinen Wundern jeder Wallfahrtszeit und jedes Tages. Sie haben eben davon gesprochen, liebe Frau Kuhl, dass in Werl Menschen getröstet werden, dass sie in ihren Nöten erhört werden durch die Gottesmutter Maria. Das sind nicht oft die großen Wunder, wie sie vielleicht von anderen Wallfahrtsorten erzählt werden, sondern kleine Begebenheiten. Aber auch dafür bin ich sehr dankbar, dass Menschen hierher kommen, die getröstet mit viel Kraft ihren Lebensweg weitergehen können, der ja manchmal sogar ein Kreuzweg ist. Und dieser Weg ist nicht einfach zum Spaziergang geworden, aber durch das Beispiel Mariens und ihr Hinweis auf Jesus Christus schenkt er uns Kraft, unseren Lebensweg weiterzugehen. Das ist das erste, der große Name Trösterin der Betrübten. Und ich möchte zum Schluss noch einen zweiten Namen erwähnen, der in Werl nicht so geläufig ist, der aber nach dem Zweiten Weltkrieg oft genannt worden ist. Das ist die Zeit, in der die großen Wallfahrten der Heimatvertriebenen aus dem Ermland, aus Schlesien, aus der Grafschaft Glatz, aus dem Sudetenland hier nach Werl kamen und damals bis in die 70er, 80er, 90er Jahre, bis heute kommen diese Menschen, aber damals nannte man Maria auch oft Mutter der Heimatlosen. Ein wunderschönes Bild. Mutter der Heimatlosen. Das spricht mich an und ist aktueller denn je. Denn viele Menschen erfahren in ihrem Leben, in der Gesellschaft, auch in unserer Kirche jetzt, Umbrüche und Veränderungen. Und manche fühlen sich heimatlos, entwurzelt. Wallfahrtsorte, Marienwallfahrtsorte insbesondere, schenken oft Beheimatung, geben Vertrauen und Zuversicht, gerade mit dem Blick auf Maria und auf ihren tiefen Glauben. Ich bin überzeugt davon, dass zwei Gnadengaben Gottes uns in unserem Glauben ganz besonders stärken können, und beide haben viel mit Gefühl, mit Emotionen, mit dem Glauben des Herzens zu tun. Die Feier der Eucharistie, eng verbunden mit der Verehrung des Altarsakramentes in der Anbetung und eben die Marienfrömmigkeit. Ich bin dankbar, dass ich beides in unseren Wallfahrtsorten immer wieder entdecken kann, dass ich diese Frömmigkeit hier immer wieder erleben kann, natürlich auch in Werl. Und deswegen möchte ich Ihnen am Ende dieser persönlichen Gedanken, was mir Maria bedeutet, einen kurzen Meditationstext vortragen, der auf unser Gnadenbild blickt und der folgendermaßen lautet: Maria, seit Jahrhunderten wirst du in Werl in diesem Bild verehrt. Uralt ist es, sein Ursprung legendenumwoben. Das Gold deines Gewandes lässt mich an den Himmel denken, an deine Vollendung bei Gott. Ihm hast du auf Erden vertraut. Er hat dir die Krone des Lebens verliehen. Und doch bist du nicht fern von mir. Mit deinen liebevoll tröstenden Augen, deinem Blick hast du Millionen Menschen angeschaut, wie jetzt auch mich. Deine Hände sind zum Gebet erhoben. So hast du die Bitten und Sorgen unzähliger hingetragen vor deinen göttlichen Sohn, wie heute die meinen. In deiner Rechten hältst du einen Apfel, Zeichen des Todes. Er ist durch deinen Sohn Jesus Christus überwunden. Ihn, Jesus Christus, reichst du uns Menschen dar. Er ist die Mitte dieses Bildes, nicht einfach als Kind, sondern als Retter der Welt. Auf deinem Schoß thront er, den die Welt nicht fassen kann. In der Kommunion stärkt er auch mich, unbegreiflich und doch wahr. Und so möchte ich beten mit der letzten Strophe des Werler Patronatsliedes, wie es hier in unserer Wallfahrtsbasilika immer wieder erklingt. Ach, bring, o Jungfrau rein, auch in mein Herz hinein, das allerhöchste Gut, Gott Sohn in Fleisch und Blut, dass er für Seel und Leib zum Segen bei mir bleib.
Amen. Wir sprechen heute über den Wallfahrtsort Werl. Hier bei Radio Horeb, auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Wallfahrtsleiter Dr. Gerhard Best hat uns eingeführt jetzt in diese Sendung, auch mit seinem persönlichen Zeugnis. Wir werden jetzt mehr über das Werler Gnadenbild erfahren, über die Mutter Gottes, und damit wir auch ein bisschen uns mehr vorstellen können. Bitteschön.
Ja, vielen herzlichen Dank. In der Meditation, die ich gerade vorgetragen habe, haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Schwestern und Brüder, ja schon gehört, das Gnadenbild wurde etwas beschrieben. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt Näheres über diese Statue sagen, die in Werl verehrt wird, am Altar unserer Wallfahrtsbasilika im Chorraum dieser großen Kirche. Unser Gnadenbild der Trösterin der Betrübten ist aus Holz geschnitzt, aus Schwarzerle, hat eine Platte, auf der sie steht, aus Eiche und ist 68 cm hoch. Anders als viele andere Madonnen, etwa die in Altötting und die in Einsiedeln und an anderen weiteren Marienwallfahrtsorten, ist unsere Madonna seit 1970 nicht mehr mit Textilkleidung angekleidet, trägt keine Gewänder, sondern die Figur ist vollständig zu sehen und trägt als besonderen Schmuck, je nach Kirchenjahreszeit, dann eine unterschiedliche Krone. Maria sitzt auf einem Thron. Sie trägt, wie gerade erwähnt, eine Krone und ist ganz goldfarben und mit Edelsteinen eingefasst und geschmückt. Ihre Hände sind zum Gebet erhoben. In der rechten Hand hält sie einen kleinen rotfarbigen Apfel. Und auch auf ihrem Schoß thront Jesus, der ebenfalls eine Krone trägt und ganz in Gold gefasst ist. So die allererste Beschreibung unseres Gnadenbildes. Gnadenbilder müssen keine besonderen Kunstwerke sein. Sie haben für die Menschen ja eine ganz andere Wertigkeit und Ausstrahlung und vor allem eine Bedeutung für deren geistliches Leben. Manchmal aber trifft beides zusammen, dass ein Gnadenbild auch ein besonderes Kunstwerk ist, und bei uns in Werl ist das so. Die hier verehrte Gnadenmutter der Trösterin der Betrübten ist ein Kunstwerk von europäischem Rang und vor allen Dingen von tiefer theologischer Symbolik. Sedis Sapientiae, Sitz der Weisheit, so heißt Theologie und kunstgeschichtlich eine besondere Art von Mariendarstellungen, die über ganz Europa verteilt ist, und typisch für diese Gruppe ist die besondere Zuordnung der beiden dargestellten Personen. Im Mittelpunkt steht immer Jesus Christus, auf den Maria hinweist. Zu diesem Typus gehört auch das Werler Gnadenbild. Es ist eine sogenannte romanische Ringpfosten-Madonna, weil Maria auf einem Ringpfostenthron sitzt, dargestellt als Königin in herrschaftlicher Würde. Im Halsbereich erinnert eine ganz besondere Zier, das Ephod, an die Kleidung des alttestamentischen Hohenpriesters. Und zugleich ist Maria selbst Sitz der Weisheit. Sie selbst wird zu einem Thron, sie weist hin auf Jesus Christus, ihren Sohn, der auf ihrem Schoß nicht dargestellt ist als Kind, sondern als König, als Retter, als Richter der Welt, als kleiner Erwachsener. Unser Bild ist wahrscheinlich um 1180 im Rheinland oder in Westfalen entstanden. Viele vergleichbare Plastiken sind in dieser Zeit hier gearbeitet worden und manche sogar bis ins ferne Schweden, bis auf die Insel Gotland gelangt. Wahrscheinlich war die Statur, die wir bei uns in unserer Wallfahrtskirche verehren, von Anfang an zunächst in einer anderen Kirche. Dazu möchte ich nachher noch etwas Näheres sagen, nämlich in Soest, in einer der dortigen bedeutenden Kirchen der Innenstadt, in einer Kirche, die zuerst in der Erbauungszeit um 1180 den Namen St. Maria im Sumpf trug. Wir können uns vorstellen, warum, weil das Gelände, wo sie stand, eben nass und feucht war. In dieser Kirche stand das Werler Gnadenbild zunächst und wurde dann, als diese romanische Kirche ersetzt wurde durch eine prächtige gotische Hallenkirche, eine der berühmtesten Westfalens, die dann nicht mehr Maria im Sumpf, sondern Maria zur Wiese heißt. In diese Kirche wurde das Bild übernommen und dort bis zur Reformation 1531 verehrt. Gleich werde ich Ihnen Weiteres sagen, warum dieses Bild dann überhaupt aus Soest nach Werl gekommen ist. Aber zunächst möchte ich noch etwas zum Bilde selber sagen, nämlich zu der biblischen und symbolisch-theologischen Bedeutung dieser wunderschönen Darstellung. Sitz der Weisheit, Maria weist auf Christus hin. Er sitzt auf ihrem Schoß als König, Retter und Richter der Welt. Auf dem Haupt die Krone, in der Hand das Buch des Lebens, von dem in der geheimen Offenbarung des Johannes geschrieben ist, die andere Hand zum Segen erhoben und ganz besonders die gekreuzten Beine. Sie weisen hin auf die Kreuzigung selbst zur Rettung der Welt, aber auch darauf, dass wir noch in der Zeit der Bewährung leben dürfen bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Denn in der mittelalterlichen Symbolik bedeuteten die gekreuzten Beine des Richters, dass das Urteil noch nicht gesprochen war. Erst wenn sie nebeneinander standen, erfolgte das Urteil. So haben auch wir das Glück, noch in der Zeit der Bewährung zu leben, bis Christus wiederkommt und alles richtig macht, richtet. Auch Maria selbst ist in einer besonderen Weise dargestellt. Sie trägt in der einen Hand den Apfel. Hinweis auf Eva, die Mutter des Lebens aus dem Buch Genesis. Und darauf, dass Maria die neue Eva ist, die mit ihrem Ja den Heiland der Welt hat gebären dürfen, die mit ihrem Ja dazu beigetragen hat, dass der neue Adam, wie es im ersten Korintherbrief heißt, der Erlöser geboren wurde. Durch seinen Tod und seine Auferstehung ist das Los Adams, das Los Evas, das Los der Menschheit endgültig gewendet und das Leben ist uns geschenkt. Die Handhaltung Mariens ist auffällig. Beide Hände sind erhoben, die ursprüngliche Gebetshaltung der Kirche. Ein wunderschönes Zeichen für ein Gnadenbild in einer Wallfahrtskirche, weil sie den Menschen, die hierher kommen, sagen: Ich bete mit euch, ich erhebe meine Hände mit euch zum Gebet. Und ein letztes: Unser Gnadenbild hat wunderschöne Augen. Oft sagen mir die Menschen, wenn ich hier stehe und hier bete, dann fühle ich mich von Maria angeschaut. Wenn ich hier stehe und hier bete, dann habe ich den Eindruck, sie schaut mir mit ihren freundlichen, wohltuend tröstenden Augen bis in mein Herz. Diese wunderschönen Augen, dieser Blick Mariens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schwestern und Brüder, erinnert mich sehr an das Salve Regina, an diesen wunderbaren Marienhymnus, der ja etwas eher entstanden ist als unser Werler Gnadenbild. Und manches Detail unseres Bildes scheint mir in ein Kunstwerk gegossene Symbolik dieses Hymnuses des Salve Regina. Wir verbannte Kinder Evas, darauf weist der Apfel hin. Wende deine barmherzigen Augen uns zu, der Blick Mariens. Und das Wichtigste, zeige uns Jesus. Das zeigt sie, ihn, den Heiland, den Retter der Welt. Und deswegen fände ich es jetzt schön, wenn wir einfach hineinhören in diesen wunderbaren Gesang, wenn wir uns das Salve Regina jetzt zu Herzen gehen lassen, dieser Gesang, der beschreibt, dass Maria uns anschaut, dass Maria uns Christus reicht.
Wir stellen Ihnen heute hier bei Radio Horeb und Radio Maria den Wallfahrtsort Werl vor in Westfalen. Zu Gast ist bei uns der Wallfahrtsleiter Dr. Gerhard Best. Nachdem wir jetzt einiges über das Gnadenbild gehört haben, sprechen wir jetzt über die Geschichte der Wallfahrt.
Das möchte ich jetzt auch gern tun. Unser Gnadenbild, so habe ich ja gerade eben schon erwähnt, ist eine Statue, die lange in Soest in der Kirche Maria zur Wiese gestanden hat. Und deswegen werden Sie sich natürlich fragen, wie kommt sie nach Werl und warum ist sie in Werl? Und zunächst, liebe Schwestern und Brüder, wird Sie verwundern, wenn ich Ihnen jetzt sage, Werl ist ein Ort mit zwei Gnadenbildern. Werl ist ein Ort, der schon viel länger Wallfahrtsort ist als die 360 Jahre, in denen wir jetzt unsere Trösterin der Betrübten hier ehren. Werl ist ein Wallfahrtsort seit über 800 Jahren. Im Mittelpunkt der alten Wallfahrt stand das Heilige Kreuz von Werl. Ein Kreuz, das in der Pfarrkirche hier verehrt wird und verehrt wurde, ein Kreuz, das um 1200 entstanden ist und das im vergangenen Jahr vor 750 Jahren erstmalig urkundlich erwähnt wurde, als Kreuz, dem Votivgaben und Stiftungen geschenkt wurden. Dieses wunderschöne große Kreuz ist in der Reformation zerstört worden. Ist in der Reformation während kurzer Zeit, als die Kirche hier, die Pfarrkirche evangelisch wurde, zerschlagen worden im Jahre 1583 und wurde dann vom Küster der Kirche seiner Zeit auf dem Dachboden versteckt. Dort oben hat es lange gelegen. Seit 1583 fehlte plötzlich nun hier in Werl ein Gnadenbild. Ein Verlust, den die Menschen irgendwie ändern und auffüllen wollten. Auch der damalige Kurfürst Erzbischof von Köln, Maximilian Heinrich, der schon 1645 Kapuziner nach Werl geholt hatte, damit hier in der katholischen Reform der katholische Glaube neu gestärkt würde. Und ihm war es ein großes Anliegen, dass dieser katholische Glaube auch durch die Verehrung der Gottesmutter Maria weitere Stärkung finden möge. Und so war er gemeinsam mit dem damaligen Bürgermeister von Werl, Hermann Brandis, bemüht, ein neues Gnadenbild, oder richtiger muss ich sagen, ein altes Gnadenbild nach Werl zu holen und es hier neu zu verehren. Und das ist eben unsere wunderbare Trösterin der Betrübten, die in der Wiesenkirche in Soest bis 1531 verehrt wurde, als diese Kirche dann aber evangelisch-lutherisch wurde, zur Seite gestellt, versteckt wurde und über 130 Jahre dort stand. Die Menschen wussten von ihr, aber sie war nicht mehr im Innern der Kirche und wurde nicht mehr verehrt. Und der Erzbischof von Köln und der Bürgermeister von Werl bemühten sich, diese Statue aus der östlich von Werl gelegenen Stadt Soest hierher zu holen, sie aus der evangelischen Kirche in eine neue Wallfahrtskirche zu übertragen. Das gelang aber zunächst gar nicht, weil die Soester, man wundert sich, nicht bereit waren, dieses Bild an Werl weiterzugeben. Da kam dem Erzbischof und dem Bürgermeister ein Zufall zu Hilfe. Im Wald, dem Arnsberger Wald am Rande des Sauerlandes, der zum Gebiet des Erzbischofs von Köln gehörte, in diesem Wald wurde von den Soestern gewildert. Und als Wiedergutmachung für diesen Frevel forderte der Erzbischof von Köln die Herausgabe des Gnadenbildes, was damals dann durch die Stadt Soest auch wirklich geschah. Das Gnadenbild wurde hier nach Werl gebracht, auf das kurfürstliche Schloss, in dem Kurfürst Maximilian Heinrich selbst zugegen war, als am 2. November 1661 die Trösterin der Betrübten hier in der Stadt ankam, in der Schlosskapelle einen Tag und eine Nacht vom Bischof verehrt wurde und dann am 3. November 1661 den Kapuzinern übergeben wurde, dass sie hier in ihrer kleinen Kapelle des Kapuzinerklosters mit der Marienwallfahrt in Werl begönnen. Aus diesen kleinen Anfängen entwickelte sich der wichtigste Marienwallfahrtsort Westfalens. Die Kapuziner waren rege, sie brachten zunächst aus den Klöstern der Umgebung, zum Beispiel aus Werner an der Lippe, einem Kapuzinerkloster und einer Stadt, die seit 1677 nach Werl zur Wallfahrt kommt, Menschen hierher und aus den Dörfern der Umgebung. Zahlreiche Eintragungen von Gebetserhörungen in unserem Mirakelbuch zeigen, dass die Menschen damals hier viel Trost gefunden haben. Und ganz besonders ausgeprägt gefeiert wurde und wird das Fest Maria Heimsuchung. Der Tag, an dem unser Patronatsfest begangen wird, am 2. Juli und am darauffolgenden Sonntag. Das ist der Tag, an dem Werl noch so richtig traditionelles Wallfahrtsleben bis heute erfährt. Die Glocken läuten, die Fußprozessionen kommen, zum Teil weit entfernt gelegene Orte finden ihren Weg nach Werl. Die Mucher müssen hier erwähnt werden. Much, eine Stadt in der Nähe von Bonn im Rhein-Sieg-Kreis, 140 Kilometer von Werl entfernt. Eine Prozession aus Much legt 3 Tage den Hinweg zurück, ist dann 1,5 Tage hier in Werl zur Feier des Patronatsfestes und, das ist für mich das Unglaubliche und Unvorstellbare, geht 3 Tage zurück. Also Wallfahrer sind eine ganze Woche unterwegs. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte Ihnen jetzt eine ganz persönliche Erfahrung erzählen, weil ich im Jahr 2019, als ich noch nicht Wallfahrtsleiter war, aber schon in Werl wohnte, einfach mal die Gelegenheit wahrgenommen habe, diese Erfahrung der Fußwallfahrt von Much selbst mitzumachen. Ich hatte zunächst vor, alle 3 Tage mitzugehen, aber dann habe ich gedacht, deine Kondition ist nicht die allerbeste, geh doch nur den letzten, den Samstag, die letzten 45 Kilometer. Morgens um 4 war in einem kleinen Dorf im Sauerland in Hagen die heilige Messe. Danach ging's los mit vielen Rosenkränzen, die unterwegs gebetet wurden und die uns halfen, einen wunderbaren Gebets- und Rhythmus des Ganges auch zu bekommen. Ich habe zunächst, als ich hörte, du wirst auf dem Weg 11 Rosenkränze beten, gedacht, schon recht viel. Aber dann habe ich gespürt, dieses Beten, diese ständige Wiederholung, die hilft ungeheuer. Man betet einen Rosenkranz und mehrere Kilometer sind geschafft, ohne dass man es spürt. Unser Sauerland, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat schon manche mächtige Berge. Und deswegen ist es mir schon schwer gefallen, den einen oder anderen Berg mit zu erklettern. Und als ich dann mit den Muchern oben auf dem letzten Höhenzug vor Werl stand und die Wallfahrtskirche sah, dachte ich, bald geschafft, eigentlich kannst du nicht mehr. Und dort standen einige PKWs von Menschen, die uns erwarteten, und ich dachte, jetzt lässt du dich die letzten Kilometer mit dem Auto mitnehmen. Und da kam der Brudermeister der Mucher zu mir und sagte, weißt du was, wir freuen uns so, dass du mit uns gegangen bist. Und deswegen haben wir, die Mucher, überlegt, du sollst gleich unsere Kerze in die Wallfahrtskirche tragen. Damit war der Plan, mit dem PKW zu fahren, gestorben. Und ich bin die letzten Kilometer mitgegangen und kann jetzt empfinden, nicht nur was die Prozession aus Much, was viele Prozessionen leisten, unterwegs zu sein, aber vor allen Dingen auch, was geschenkt wird an Gemeinschaft unterwegs, an Zeugnis, an Erfahrung der Menschen, die uns beherbergen. Ein wunderschönes Zeugnis, das Prozessionen geben, die zu Marienwallfahrtsorden ziehen. Ganz kurz noch einige Sätze zur weiteren Entwicklung unseres Wallfahrtsortes. Liebe Schwestern und Brüder, Werl hat seinen Höhepunkt in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erfahren. Ich habe eben ganz zu Anfang schon erwähnt, die Wallfahrt der Heimatvertriebenen, Ermländer, Glatzer, Schlesier, Sudetendeutsche, zu zigtausenden sind sie nach Werl gekommen, bis heute. Wenn Corona es möglich macht, wollen wir es versuchen, in diesem Jahr das 75. Jubiläum dieser Wallfahrten, ein Jahr verspätet, nachzufeiern. Seit 1946 kommen diese Menschen in großer Zahl. Der Haupttag, den Werl überhaupt je als Wallfahrtsort erleben durfte, war 1957 die Schlesierwallfahrt mit 70.000 Teilnehmenden, einem großen Gottesdienst, an dem auch Konrad Adenauer teilgenommen hat. Heute kommen Wallfahrer aus der Umgebung, die ostvertriebenen Wallfahrten, die Wallfahrt der Portugiesen, Wallfahrten der Kindertageseinrichtungen, der Schulen, eine Motorradwallfahrt, traditionelle Wallfahrten und ganz moderne, neue Formen, die sich hier entwickelt haben. Das Einzugsgebiet unseres Wallfahrtsortes ist das Erzbistum Paderborn, das Bistum Köln, die Bistümer Essen, Münster und Hildesheim. Und zum Schluss ein paar Sätze zu unseren Wallfahrtskirchen. Mehrere sind gebaut worden, immer weil die Vorgänger zu klein waren. Als das Gnadenbild von Erzbischof Maximilian den Kapuzinern übergeben wurde, bauten sie die erste Wallfahrtskirche und weihten sie 1669 ein. 1786 folgte der zweite Bau, eine heute noch erhaltene, sehr, sehr schöne Barockkirche, die sogenannte Alte Wallfahrtskirche. Und 1903 bis 1905 wurde dann die jetzige Wallfahrtsbasilika erbaut, die Papst Pius XII. 1953 zur Basilika Minor erhoben hat. Alle diese Kirchen, auch die Pfarrkirche St. Walburga, die Propsteikirche in der Nachbarschaft, alle diese Kirchen werden im Sommerhalbjahr, wenn die Wallfahrtszeit von Mai bis November dauert, gern besucht. Viele Menschen beten hier, viele Menschen sind hier zu Hause. Das, die Gedanken zu unserem Wallfahrtsort Werl, seiner Entstehung, seinen Kirchen, seinem Patronatsfest Maria Heimsuchung.
Vielen Dank, Herr Wallfahrtsleiter Dr. Gerhard Best, für diesen Vortrag zum Wallfahrtsort Werl. Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, jetzt sind Sie an der Reihe. Sie dürfen anrufen. Es wäre auch schön, wenn vielleicht der ein oder andere anruft, der auch eine besondere Verbindung zu Werl hat. Aber Sie können natürlich auch einfach nachfragen. Die Möglichkeit besteht jetzt, die Nummer, die Sie dazu brauchen, 089 517 008 008, ist die Nummer, die Sie brauchen. Wenn Sie außerhalb von Deutschland, von Südtirol zum Beispiel aus anrufen, 0049 nicht vergessen, dann die 89 517 008 008. Heute geht es um den Wallfahrtsort Werl. Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Heute geht es um den Marienwallfahrtsort Werl in Westfalen. Zu Gast bei uns Wallfahrtsleiter Pastor Dr. Gerhard Best. Sie dürfen anrufen, Fragen stellen, sich beteiligen an dieser Sendung unter der 089 517 008 008. Eine erste Anruferin aus einem anderen Wallfahrtsort, aus Neviges, ist in der Leitung. Frau Ehlert, herzlich willkommen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja.
Grüß Gott, Frau Ehlert.
Ja, wir kommen am 2. Mai.
Ja, das freut mich. Sie haben doch unserem Gnadenbild immer die wunderschöne Kerze gebracht.
Ja, ich bin die Kerzenfrau, die Ärmlerin.
Ja, natürlich.
Und was sollen wir draufschreiben in diesem Jahr? Im nächsten?
Also ich werde Ihnen noch genauer das Wallfahrtswort, das drauf soll, zuschicken. Aber schreiben Sie doch bitte auch in diesem Jahr drauf zum 75. Jubiläum.
Ja.
Denn Bischof Maximilian Kaller war ja 46 hier mit der ersten Wallfahrt der Ärmländer, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Da war er ja kurz vor seinem Tode hier. Und das ist natürlich ein schönes Gedenken, dass wir uns dann auch an ihn und an die erste Ärmländerwallfahrt erinnern können, nicht?
Und ich bin noch von ihm gefilmt worden.
Ach was.
Ja.
Frau Ehlert, aber ich freue mich, denn wer war das? Ihr Neffe hatte uns die Kerze im letzten Jahr zum Mai gebracht, ne? Auf jeden Fall war die Kerze gekommen und hat am Gnadenbild lange, lange, lange gebrannt.
Ja.
Ja.
Jetzt ist, ich habe schon nachgeforscht im Schott, welches Evangelium ist am 2. Mai. Da heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Ah ja, dann nehmen wir das Bild doch vielleicht drauf.
Sollen wir das draufnehmen?
Das wäre doch wunderschön. Das ist doch ein schönes. Gucken Sie, jetzt können wir über Radio Horeb gestalten wir die Wallfahrtskerze für dieses Wallfahrtsjahr der DDR mitbringen. Frau Kohl, ist das nicht schön?
Tja, so geht's.
Ja.
Gut, danke schön, Frau Ehlert, für den Anruf. Viele Grüße nach Nevigis. Übrigens, nächsten Monat stellen wir den Wallfahrtsort Nevigis vor, in der ersten Februarwoche.
Oh ja.
Ja, alles Gute. Frau Ehlert, jetzt geht's in die nächste Runde. Die Leitungen sind voll. Frau Schmid aus Rheinau, grüß Gott.
Ja, ich möchte fragen, was mit dem Kreuz passiert ist. Ich hatte den ersten Teil von Ihrem Vortrag nicht gehört.
Ja, das will ich gerne sagen. Das Kreuz ist 1583 zerstört worden und der Küster damals hat die Reste auf den Dachboden gebracht. Und manchmal gibt es Geschichten, die sind so unglaublich, aber sie passieren wirklich. Dort hat es Jahrhunderte gelegen und 1938 hat der damalige Küster der Kirche auf dem Dachboden aufgeräumt, ein riesiger Dachboden in der Propsteikirche, und hat die Reste des Kreuzes wiedergefunden. Man war natürlich unheimlich glücklich, dass die Reste des Heiligen Kreuzes von Werl wiedergefunden wurden. Es ist restauriert worden und dann 1953 wieder feierlich in die Propsteikirche getragen und dort aufgehängt worden. Und seit 1953 hängt es wieder dort. Und deswegen ist das so schön, was ich eben in meinem Vortrag sagte. Wir sind ein Wallfahrtsort mit zwei Heiligtümern. Wir haben
ja
unsere Trösterin.
Ich freue mich sehr, dass ich das jetzt gehört habe von Ihnen. Und dann habe ich gehört, dass da auch eine Kirche ist von der heiligen Walburga.
Ja.
Und
das ist die Pfarrkirche.
Er wohnt in Weibersberg bei Bonnheim.
Ja.
Und die heilige Walburga ist ja die Heilige von Heidenheim bei Hahnenkamm. Und der heilige Anno hat da das Haupt von der heiligen Walburga nach Weiberberg gebracht. Und deswegen freue ich mich dann, wenn ich dann wieder von einer Walburga-Kirche etwas höre.
Ah ja.
Ja.
Gut, dann Dankeschön.
Also
dann
danke
für Ihnen auch.
Ja, auf Wiederhören.
Ja.
Jetzt geht es in den Schwarzwald zu Frau Düring. Grüß Gott.
Ja. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich rufe an, weil ich einfach nur etwas Wunderschönes erzählen möchte. Und zwar war ich letztes Jahr am 30. Juni in Werl anlässlich der Operation meiner Schwester und habe dort gebetet und ganz viel Trost und Unterstützung erfahren. Und die Operation ist gut verlaufen von meiner Schwester. Und es hat mich einfach sehr, wie Sie sagen, getröstet und sehr gut getan. Und was auch wunderbar war, dass man beichten konnte bei Ihnen. Das hat mir auch sehr, sehr viel gegeben. Das wollte ich einfach zurückgeben. Und ganz herzliches Vergelt's Gott. Und ich bin in Gedanken. Und ich bin bei Ihnen jetzt, wenn dann der Gottesdienst am Sonntag da sein wird, und fühle mich da einfach sehr verbunden. Also ich bin ehemalige Westfalin, also ich wohne jetzt nur in Schwarzwald.
Ah ja, ja.
Ja.
Schön, danke für Ihr Zeugnis, dass Sie angerufen haben. Ja, auf Wiederhören, Frau Düring.
Ade.
Jetzt geht es nach Bonn, da ist Frau Zeller in der Leitung.
Ja.
Guten Tag, ich möchte auch etwas erzählen, ganz kurz, was auch mit einer Beichte in Werl zu tun hat. Ich bin dort in der Nähe, in einem kleinen Dorf dort aufgewachsen, bin in Werl zur Schule gegangen, bei den Ursulinen.
Ja.
Und hatte in meiner, als ich dann Teenager war, hatte ich komme aus einer sehr guten katholischen Familie, aber ich hatte da so meine rebellischen Zeiten. Und meine Mutter hat zur damaligen Zeit gesagt, Kind, er hat sich Sorgen um mich gemacht. Ne? Ich wünsche mir das zum Muttertag, dass du beichten gehst. Und das war für mich in der damaligen Zeit also wirklich, es hat eigentlich meinen Protest nur noch weiter hervorgerufen, aber ich habe es getan. Ich bin mit meiner Mutter dann nach Werl gegangen. Wir waren oft dort zum Gottesdienst und dort habe ich bei den Franziskanern gebeichtet. Und dort hat mir der Franziskanerpater, dem habe ich eigentlich nur alles erzählt, was in meinem Herzen war und welch ein Zorn ich habe auf die Kirche und auf die Umstände und auf meine Mutter und wie das sich sicher jeder vorstellen kann. Und er hat mir auf eine so friedvolle Weise zugehört, hat das wirklich ganz aufs Herz genommen. Und dann hat er mir einen Satz gesagt. Er hat gesagt, weil ich auch mit ihm über meinen Glauben gesprochen habe, er hat gesagt, ich glaube, dass in der nächsten Zeit sie sich entscheiden werden, ganz für in einer besonderen Weise nochmal neu für Gott. Und ich will Ihnen sagen, es ist ein Dreivierteljahr, das war in den 70er Jahren damals, ich bin jetzt 65, es ist wirklich geschehen. Ich bin einer Gruppe von, auf ganz anderem Bereich in Arnsberg, von einer Gruppe von Jesus People, die damals in dieser Bewegung aus Hamburg durch Deutschland auch zogen, bin ich in Berührung gekommen. Und mich hat fasziniert, dass da junge Leute mit einer leidenschaftlichen Liebe an Jesus geglaubt haben. Und dadurch, dass ich in diese Gruppe, die erst einmal gar nichts mit der katholischen Kirche zu tun hatte, aber dadurch, dass ich eine Jesus-Beziehung begonnen hatte, habe ich dann hinterher mit meinem Mann, wir waren beide katholischen, allen haben wir natürlich auch katholisch geheiratet, wieder eine große Liebe auch zur katholischen Kirche zurückgefunden. Und ich muss sagen, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, dann denke ich immer wieder an dieses Beichtgespräch und bin diesem franziskanischen Pater, ich weiß gar nicht, wie er hieß, dem bin ich zutiefst dankbar, dass er mich in der Situation so aufgefangen hat und dass er wie eine Art prophetisches Wort ja hatte für meine Zukunft. Ja. Und ich bin heute noch Gott sehr dankbar und freue mich über das reiche Leben, was uns Jesus geschenkt hat, was uns Gott geschenkt hat als Familie und ich wollte das nur erzählen als Zeugnis und ich glaube ganz besonders im Himmel, ich habe eine Schwester gehabt, die eine Großtante, die war auch Franziskanerin und die hat sich so gewünscht, dass ich Nachfolgerin werde im Orden und das bin ich nicht geworden. Aber als sie dann mitbekommen hat, dass mein Mann tiefgläubig ist und dass ich gläubig bin, bevor sie dann starb nach unserer Hochzeit, hat sie nochmal richtig mit mir auch eine Art Versöhnungsgespräch geführt und das hat mich auch total gefreut, weil diese Erwartungen, die haben sie natürlich schwer enttäuscht, dass ich dann geheiratet habe und nicht in Orden eingetreten bin. Aber trotz alledem, ich denke, sie hat für mich gebetet von klein auf und ich bin so glücklich.
Schön.
Dass ich Gott erfahren habe. Also damit wollte ich erzählen und da danke auch für dieses Gnadenbild, was ich nochmal mit ganz anderen Augen sehen werde, wenn ich nach Werl mal wieder komme.
Auf jeden Fall immer herzlich willkommen und Dankeschön für Ihr Zeugnis zur Beichte, denn Sie haben ja gesagt, Ihnen hat es viel Kraft gegeben und wir freuen uns, dass wir, sobald Corona wieder vorbei ist, auch wieder ganz viel Beichtgelegenheit anbieten werden.
Ja, danke schön, Frau Zeller. Jetzt geht's noch zur Hörerin nach Ankum bei Osnabrück, Frau Fächler.
Ja?
Grüß Gott.
Nach einer langen Ruhezeit. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Dr. Best, dass Sie die heimatvertriebenen Wallfahrten erwähnt haben. Ich bin als Kind da auch mit meinem Vater hingefahren. Und das war schon wirklich auch für die Vertriebenen, war das ganz, ganz wichtig. Und ich muss auch nochmal danken den Priestern, die damals sich so eingesetzt haben. Das waren ja auch meistens Heimatvertriebene. Ja, Trennert war damals auch ganz, ganz schwierig. Ich weiß, Sie kennen ihn wahrscheinlich nicht mehr.
Vom Namen her, ja.
Ja, aber er war wirklich ein ganz guter Priester. Und es war hier bei Osnabrück war es wieder ein anderer. Aber der Wallfahrtsort Werl hatte große Bedeutung. Ich weiß noch, wie wir dann auf die Gänse fühlen. Das ist wohl ein großer Platz da in Werl oder in Werl, ein bisschen außerhalb. Vielleicht ist es schon wieder bebaut. Und dieses Treffen hat ja viel gegeben den Menschen, die ja doch sehr, wir waren ja alle auf schlimmen Umständen, da haben wir gelebt, auch da noch. Und das fand ich schon, Politiker waren auch da. Ich weiß, dass ich da, ob es der Brentano war oder wer, ich weiß es nicht. Sie sagten, Adenauer wäre da gewesen.
Das ja, war, 57.
Ich, ja, 47. Wir kamen erst 48, schwarz über die Grenze, nach der Währungsreform von Leipzig, nach Flucht und Vertreibung. Und der war Brentano und die Leute holten sich da Autogramme und ich stand dann fast davor in dieser langen Reihe und dann habe ich nur gedacht, jetzt, was willst du eigentlich jetzt hier? Doch kein Autogramm vom lieben Gott und da bin ich dann noch umgedreht. Und einmal habe ich auch gelöscht, da war hinten, ich glaube, die schmerzhafte Mutter Gottes, glaube ich, wenn man einen, ist es immer noch so, das weiß
ist ich immer noch, ja.
Und dann haben sich da, die ganze Kirche war voll von Frauen, es war eine Frauenwallfahrt voll von Paderborn, da war ich auch mal dabei. Und was von der KfW, das glaube ich überhaupt nicht. Ja. Und dann sagte eine, da brennt es. Und dann hatten sich die ganzen kleinen, das war vielleicht nicht das Material, was wir heute haben, die Teelichter, die hatten sich, die waren wohl so dicht zusammen, es war ein breites Kerzenblech. Und das hatte sich alles vereinigt zu einer großen Flamme. Und es war schon bedrohlich.
Ja,
und
ja,
weil ich das so hörte, dann habe ich dann mit, das war nur ein einziger Mann, den ich da sah, mit dem habe ich dieses Kerzenblech, das so ziemlich schwer war auch, vor die Tür der Wallfahrtskirche geschleppt und war oben von oben bis unten mit Wachs und dann bin ich rumgelaufen, das weiß ich nur mit zu Franziskanern, die glaubten das gar nicht, dass das so, bis dann doch einer kam mit Wassereimern und so. Das ist also auch mir sehr geblieben.
Danke, Frau Fächler. Es kommen so alle möglichen Erinnerungen hoch. Ich muss jetzt nur schnell reingehen, weil ich noch eine Hörerin in der Leitung habe und die Zeit ist eigentlich vorbei.
Oh, ja.
Danke für den Anruf, Frau Fächler. Jetzt haben wir noch aus Nörten-Hardenberg Frau Hinz in der Leitung. Grüß Gott, Frau Hinz.
Grüß Gott. Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich bin Wellwallfahrerin seit knapp 50 Jahren, fast jedes Jahr.
Oh ja.
Es war Ärmländerwallfahrt.
Oh ja.
Und die Mutter Gottes hat nicht nur die Menschen beim Gebet getröstet, was natürlich vorrangig erstmal war, aber anschließend, es haben sich so viele Menschen getroffen aus der Heimat, die haben wirklich Erinnerungen ausgetauscht. Als junges Mädchen kann ich mich noch erinnern, wo ich von den Eltern vorgestellt, meine Tochter und das ist der und der.
Mhm.
Okay, manchmal war es lästig, manchmal war es nett. Aber heute so, nachdem meine Eltern tot sind, ist das eine ganz tolle Fügung, auch von der Mutter Gottes. Die hat wirklich die Familie zusammengehalten, nicht nur Blutsfamilie, sondern die Ärmländerfamilie.
Ja,
und ich kann mir nicht vorstellen, unsere Kinder sind auch dabei und das ist jedes Mal eine sehr, sehr große Freude auch. Ich zehre noch davon, ich weiß, mit welchen Menschen meine Eltern gelebt haben und das ist eigentlich das auch zweite Geschenk, nicht nur das Gebet und die Gnaden, sondern auch die Freude, die bei den Menschen war.
Ja,
schön. Danke schön, dass Sie sich auch gemeldet haben. Ich danke allen, die angerufen haben. Wir könnten wahrscheinlich noch glatt weitermachen mit begeisterten Pilgern. Vielen Dank Ihnen, Herr Dr. Best, für diesen Vortrag, für die Vorstellung. Für alle, die diese Gedanken noch einmal nachhören wollen, Sie können das tun. Im Laufe des Nachmittags in der Mediathek von Radio Horeb werden Sie die Sendung bald finden. Mediathek, Podcasts, Sendereihe Spiritualität, www.horeb.org oder Sie rufen beim CD-Dienst von Radio Horeb an unter der 08328 921 120. Die Zeit ist jetzt vorbei schon. Wir hatten eigentlich noch das Wallfahrtsgebet vorgesehen, aber ich glaube, dazu reicht es jetzt nicht mehr. Dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen bitten?
Das mache ich gern. In diesen Segen nehmen wir mit hinein, liebe Schwestern und Brüder, all die Menschen, die Ihnen wichtig sind, die Ihnen am Herzen liegen, all die Menschen, die Ihnen Sorgen machen, all die Menschen, denen Sie viel zu verdanken haben. Wir wissen, bei der Gottesmutter Maria, der Trösterin der Betrübten, sind Sie alle gut aufgehoben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der Trösterin der Betrübten, des heiligen Josef, des heiligen Liborius und aller Heiligen, segne, stärke und beschütze euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke, Herr Pastor Best, und alles Gute nach Werl. Nehmen Sie uns mit zum Gnadenbild.
Auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank.
Gerne. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.